SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Fahnenaufzug auf dem Hartturm-Areal. Drei Stadträte und die gesamten Fußballmannschaften von GC und dem FCZ feiern das Jahr vom Gemeinderat zum neuen Stadion. Aus dem Kantonsspital Winterthur gibt es eine AG. Gegen die Pläne der Regierung laufen die Linken und Gewerkschaften aber schon Sturm. Die Abrechnung mit dem Fernsehen und den Journalisten, Christoph Mörgeli, präsentiert seine Sicht von der Geschichte. Und Geschichte geschrieben hat auch der Mann, Oliver Zemp, Mitgründer vom legendären Musikclub Abart. Er ist unser Gast. Das Wetter, der Freitag startet trocken, dann kommt es regnen bei angenehmen 14 Grad. Am Mikrofon Sabine Meyer. Nach dem Ja vom Gemeinderat von gestern Abend ist der Abstimmungskampf für das neue Zürcher Fußballstadion abgepfiffen. Heute Nachmittag hat der Stadtrat samt den beiden Fußballclubs drum aufs Hartturm-Areal eingeladen. Und auf einem Dreckhügel zwischen den halb verrotteten Tribünen symbolisch mal drei Fahnen aufgezogen. Nicole Marti hat zugeschaut.
Die Stadt Zürich hat aus Holzbalken extra eine kleine Rednertribüne gebaut. Der grösste Dreck rundum war mit Holzschnitzel zugedeckt. Und die drei Fahnen von GC, FCZ und der Stadt Zürich haben so quasi auf Halbmast darauf gewartet, dass man sie endlich hisst. Die Spieler und Trainer der beiden Mannschaften sind in gebührendem Abstand um ihre Präsidenten und Politiker umgestanden. Und nach fünf zuversichtlichen Reden von drei Stadträten und zwei Fußballpräsidenten hat der Urs Ecker, der Präsident des Stadtzürcher Fußballverband, endlich können sagen:
Jetzt kommt der Fahnenaufzug.
Ja, und auf!
Zwischen dem Fahnenaufzug, den schönen Worten und der Begeisterung über das gestrige Ja zu dem Stadionkredit ist aber klar durchgekommen, jetzt ist der Abstimmungskampf lanciert. Wobei, die Stadt Zürich will sich da vornehm zurückhalten, sagt die Stadtpräsidentin Corinne Mauch.
Die Stadt tut eigentlich nicht Abstimmungskämpfe führen. Ganz wichtig ist, dass jetzt da wirklich Club sich engagieren, weil das ist etwas, was für sie ist, etwas, was sie wollen, und da müssen sie jetzt wirklich in die Hose steigen und dass die Bevölkerung wirklich auch können aufzeigen, wie wichtig das für Zürich ist und dass, ja, dass sie jetzt wirklich ein Engagement an den Tag legen.
Die beiden Fußballclubs FCZ und GC haben den Ball aufgenommen. Für einmal will man nicht gegeneinander, sondern miteinander kämpfen, sagt der GC-Präsident André Dusse.
Wir sind zusammengefordert. Das ist unsere gemeinsame neue Heimat und es ist wichtig, dass wir jetzt zusammen auftreten. Wir müssen raus in die Quartiere, wir müssen die Leute überzeugen, wir müssen vor allem Fußballfans, oder? Auch da schon einen Aufruf, gehen abstimmen. Alle, die für den Fußball sind, müssen abstimmen, das ist extrem wichtig. Es wird kein Selbstläufer werden, das ist völlig klar und wir müssen sehr, sehr viel tun.
Sehr viel tun und zwar in einem ungewohnten Umfeld. Ein Abstimmungskampf führen, das ist sich ein Fußballclub ja eigentlich nicht gewöhnt. Und so plant der FCZ-Präsident Angelo Canepa auch keine Standaktionen.
Wir sind keine politische Partei, wir werden das in dem Sinne Geist machen, aber es geht darum, sicher einfach orientieren. Wir werden jetzt eine Art einen Autobus umbauen, so eine Art fahrbares Museum, fahrbare Ausstellungen organisieren, wo nachher in der Stadt wieder umeinanderfahren, in die entsprechenden Kreise gehen. Wir werden sicher auch Leute besuchen, Altersheim, Schulhäuser gehen, einfach die Leute orientieren, um was geht es eigentlich. Und dann glaube ich schon, dass wir da gute Chancen haben.
In den nächsten 5 Monaten bis zum Abstimmungstermin dürfte es in der Stadt Zürich also einiges einfacher sein, um ein Autogramm von einem GC- oder FCZ-Spieler zu ergattern. Sie müssen auch neben dem Platz Werbung fürs neue Stadion machen. Ein kleiner Vorgeschmack war der heutige Fahnenaufzug.
Nicole Marti. Die Fahnen sind jetzt also mal angezogen, ein Haufen Fragen bleiben aber offen. Wir stellen sie den Sonntag zu Abend. Der Stadtrat André Odermatt ist unser Gast. Der Schaffhauser Stadtrat macht Ordnung bei den Parkgebühren in der Altstadt. Neu gibt es nur noch 4 Zonen mit einheitlichen Parkzeiten und Gebühren. In der günstigsten Zone zahlt man fürs Parkieren 50 Rappen pro Stunde, in der teuersten 2 Franken. Der zuständige Stadtrat Simon Stocker.
Die Grundidee ist, dass je näher im Zentrum, desto teurer soll es werden und desto kürzer sollen die Parkzeiten sein. Und der Hintergedanke ist natürlich, dass man dort eine grössere Rotation hat auf diesen Parkplätzen. Aber die Grundidee ist natürlich auch gesamtheitlich, dass man weniger Suchverkehr hat. Also wir wollen die Tarife in der Altstadt anpassen an die Preise in den Parkhäusern.
Unter dem Strich wird das Parkieren in der Schaffhauser Altstadt mit dem neuen Konzept teurer. Die Stadt rechnet mit zusätzlichen Einnahmen von gegen 900'000 Franken. Das private Schweizer Sportfernsehen wird definitiv abgeschaltet. Seit letztem Herbst haben neue Investoren den Sender, der die Winterthur die Heimat noch versucht zu retten. Den Turnaround haben wir aber nicht geschafft, heisst es in einer Mitteilung vom SSF. Wir haben einfach viel zu wenig Geld eingenommen mit Werbung und Sponsoren. Darum bleibe ich ab dem 30. Juni der Bildschirm schwarz. 5 von 7 Mitarbeitern verlieren die Stelle. Die Betreiber vom Schweizer Sportfernsehen gehen aber noch nicht ganz auf. Sie setzen neu auf Sport im Internet. Das Wollishofen hat heute Morgen um 3 Uhr eine Wohnung gebrannt. Die Brandstiftung kann die Polizei nicht ausschliessen. In der Wohnung war der 42-jährige Mieter. Die Feuerwehr musste ihn rausholen. Und er ist mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Das Feuer konnte relativ schnell gelöscht werden. Es ist eine Art Amputation. Der Kanton trennt sich vom Kantonsspital Winterthur und wandelt es in eine Aktiengesellschaft um. Komplikationen sind aber schon vorprogrammiert. Gegen die Umwandlung vom Kantonsspital in AG gibt es Widerstand. Peter Fritschi.
Fallpauschale, freie Spitalwahl. Die Spitallandschaft ist heute eine andere als früher. Die Spitäler sind zu Konkurrenten geworden, wo ihre Kundschaft, also Patientinnen und Patienten, müssen buhlen. Bei 2 Spitälern ist der Kanton Zürich immer noch selber auch Besitzer, beim Kantonsspital Winterthur und beim Unispital Zürich. Das bringt den Kanton und seinen Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger in eine Zwickmühle.
Er ist Finanzierer, er ist Aufsichtsbehörde, er genehmigt Tarife, die für alle Spitäler gelten. Und wenn er da mit einzelnen Spitälern direkt verbunden ist, wenn er dort auch noch Eigentümer ist, dann bringt ihn das in Interessenkollisionen und damit in Rollenkonflikte.
Eine Situation etwa so, als wäre bei einem Fußballmatch der Schiedsrichter auch Mitspieler. Um diesen Konflikt zu entschärfen, soll zumindest das Kantonsspital Winterthur, das KSW, vom Kanton abgelöst und in eine Aktiengesellschaft verwandelt werden. So wie andere Spitäler im Kanton Zürich, z.B. das Spital Wetzikon oder im Rest der Schweiz auch. Der Regierungsrat habe sich für die AG als Betriebsform entschieden, weil eine AG einfach am meisten Vorteil bietet, sagt Thomas Heiniger.
Eine Aktiengesellschaft kann sich auch an anderen beteiligen, kann Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen richten. All das zieht man auch für Gesundheitsbetriebe in Betracht. Das kann beispielsweise eine Anstalt oder eben auch eine Stiftung nicht oder nur viel, viel schwerer.
In 2 Jahren, ab 2015, soll die Umwandlung vom Kantonsspital Winterthur in eine AG abgeschlossen sein. Für Patientinnen und Patienten ändert sich gar nichts, betont Ulrich Bauer, der Präsident vom KSW-Spitalrat, also dem Gremium, das das Spital führt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann nicht mehr beim Staat, sondern privatrechtlich angestellt sind, verspricht Ulrich Bauer sogar eine komfortablere Situation.
Für die ist im Grunde genommen eigentlich nur besser werden, indem wir flexibler sind bei der Vertragsverhandlung, bei den Anstellungsbedingungen. Und heute würde ich sagen, wie es also aussieht, gehen die Leute eher auf als oben.
Wer wird denn Aktionär in dieser Winterthur Spital AG? Zuerst ist es einmal einzig und allein der Kanton Zürich. Der alte Interessenskonflikt bleibt also. Vorerst. Die Mehrheitsbeteiligung sei nämlich nur ein erster Schritt, kommt der Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger an. Über kurz oder lang will sich der Kanton aus dieser Aktiengesellschaft zurückziehen. Und neu könnte dann zum Beispiel die Stadt Winterthur Aktien kaufen. Weitere Gemeinden, andere Spitäler oder auch private Unternehmen. Vor allem die Vorstellung, dass Privatwirtschaft einmal beteiligt ist an dem grossen Akutspital, die treibt die Gewerkschaften und linke Politiker auf die Barrikaden. Der Winterthur SP-Kantonsrat Andreas Dauru.
Es ist eine grosse Gefahr für die medizinische Grundversorgung, insbesondere jetzt mit KSW von der Region Winterthur, Wieland, ein Teil vom Töstal. Ich denke, bei so einem Zentrumsspital finde ich, muss der Kanton ganz klar, oder beziehungsweise muss die Bevölkerung eine demokratische Kontrolle haben, weil sie ist ja quasi dann schlussendlich der Nutznießer von diesen Angeboten. Also das muss unbedingt in der öffentlichen Hand bleiben.
Andreas Dauru redet darum schon jetzt von einem Referendum gegen eine Privatisierung vom Kantonsspital Winterthur. Bei der Stadt Winterthur ist man skeptisch. Es gäbe noch einige Fragezeichen, sagt der zuständige Stadtrat Nicolas Galladay. Dass die Stadt Winterthur mal selber KSW-Aktien kauft, das sei überhaupt noch kein Thema.
Wer hat Recht, wer lügt? nächste Runde im Streit zwischen Christoph Mürgeli und dem Fernseh SRF. An einer stundenlangen Medienkonferenz hat sich der Zürcher Medizinhistoriker und SVP-Politiker heute Morgen gegen die Vorwürfe gewehrt, er habe in seiner Funktion als Uniprofessor billige Doktortitel vergeben. Für Christoph Mürgeli ist klar, die Rundschau vom Fernseh SRF hat falsch berichtet. Er will darum eine Beschwerde einreichen. Michael Ganz.
Ein Dutzend Mikrofon und nochmals so viele Kameras sind vor ihm gestanden. Und 50 Journalisten haben fleissig mitgeschrieben, was der Christoph Mürgeli an seiner Medienkonferenz im 34. Stock vom Zürcher Prime Tower heute erzählt hat. Und erzählt hat er viel. Von seinem Werdegang als Uniprofessor, von den Problemen mit dem neuen Chef, von der Medienhetze, die dann gegen ihn angefangen hat, von der fristlosen Kündigung, und schliesslich von den Vorwürfen, die die Rundschau von Fernseh SRF im neuestens macht. Die Rundschau hat ja behauptet, dem Christoph Mürgeli, seine Doktoranden hätten für ihre Dissertation nur müssen alte Texte abschreiben. Etwas, was der Christoph Mürgeli heute Morgen einmal klar dementiert hat.
Es gibt keine Doktorarbeit, die unter 100 Seiten ist. Es gibt keine Doktorarbeit, die nicht eine Eigenleistung neben der Transkription beinhaltet. Und eine Transkription ist nicht eine Übersetzung oder eine Abschrift, sondern eine sehr anspruchsvolle Entzifferungsarbeit von zum Teil wirklich schwierigen Texten.
Ein anonymer Zeuge und eine anonyme Zeugin haben das in der Rundschau anders gesagt. Sie haben als Doktoranden von Christoph Mürgeli tatsächlich nur alte Quellen abtippt oder übersetzt. Mit Hilfe der Weltwoche hat Christoph Mürgeli jetzt zurückgeschossen. Die Weltwoche und er wissen, wer die beiden Zeuge seien. Von anonym können keine Rede sein. Zeugin sagen bulgarische Zahnärzte, die SRF falsch zitiert haben, der Zeuge ein Zahnarzt, der gar keinen Doktortitel hat. Das Fernsehen will dazu mündlich keine Stellung nehmen. Zitat aus dem Kommuniqué von SRF.
Es trifft nicht zu, dass die Weltwoche den anonymen Informanten ausfindig gemacht hat, der als Kronzeuge in der Rundschau aufgetreten ist. Es handelt sich bei der Person, die in der Rundschau anonym aussagte, definitiv nicht um den von der Weltwoche genannten Zahnarzt. Die Rundschau hält zudem fest, dass eine zweite Zeugin korrekt zitiert wurde, entgegen der Darstellung in der Weltwoche.
Das stimme nicht, sagt Christoph Mürgeli.
Es lässt sich leicht nachweisen, dass SRF lügt, weil das SRF hält in allem fest. Also auch im Fall von der bulgarischen Doktorandin, die nachweislich eine Zahnärztin ist und keine Ärztin. Und wenn sie in einem Fall so einen Mist vertritt und meint, im anderen Fall ebenfalls festhalten zu müssen, dann ist die Rundschau unglaubwürdig.
Nicht nur das, die Rundschau hat die Anonymität von ihren Zeugen nicht geschützt, sagt Christoph Mürgeli. Natürlich haben sie das gemacht, kontert die Rundschau. Ihre Zeuge sei nämlich gar nicht der, wo Mürgeli und Weltwoche meinen. Und die Zeugin sei zwar tatsächlich eine bulgarische Zahnärztin, aber zitiert hat man sie richtig. Ihre Doktorarbeit sei nur eine Übersetzung von bulgarischen Texten. Es steht also Aussage gegen Aussage. Licht in die Sache bringt wahrscheinlich erst der Ombudsmann von Fernseh SRF, wenn er die Beschwerde von Christoph Mürgeli gegen die Rundschau nächstens behandelt.
Früher ist man dafür bestraft worden, heute ist es sozusagen ein Nationalsport. Das Jassen. Schaffhausen Museum zu Allerheiligen widmet dem Jassen und anderen Kartenspielen eine Ausstellung. Vom Teufelszeug bis zum Nationalvergnügen, heisst sie, und offenbart 10'000 verschiedene Kartenspiele. Darunter auch Exemplare, die man noch nie gesehen hat und dem James Bond zum Sieg verholfen haben. Aus Schaffhausen, Christa Edlin.
Das Museum zu Allerheiligen hat in seinem Depot so viele Kartenspiele wegen der Spielkartenfabrik AG Müller zu Neuhausen. Die hat früher Millionen von Jasskarten selber produziert, wo man an den meisten Stammtisch der Schweiz noch immer mit ihnen spielt. Andere Karten aus Neuhausen, Tarotkarten, kommen sogar in einem James-Bond-Film vor. Die Fabrik hat darum extra ein James-Bond-Spiel herausgebracht. Und das zeigt die kleine Ausstellung im Allerheiligen in einer eigenen Vitrine. Der Kurator Daniel Grütter, der die Ausstellung gestaltet hat.
Das James-Bond-Spiel ist 1973 gemacht worden für den Film «Live or End Let Die». Die Hauptdarsteller Roger Moore als James Bond 007. Man sieht im Film die Protagonisten mit so Tarotkarten hantieren und die Karten, die Spielkarten sind in Neuhausen produziert worden.
Was der James Bond so offen hat können machen, das war früher verpönt. An dem Punkt haken die Ausstellung ein. Man sieht, und das ist eine Premiere, ein altes Schaffhauser Stadtbuch aus dem 14. Jahrhundert mit der Stelle, wo die Obrigkeit das Kartenspielen zum ersten Mal verbietet. Das darum, erklärte Daniel Grütter.
Weil es immer wieder Leute gab, die sich verschuldet haben. Also das Problem war, dass man um Geld gespielt hat. Und dieser Spielsucht hat man Einhalt gebieten wollen.
Trotz dem Verbot, Zeibringen im Klettgau, haben die Bauern die Nacht amigs heimlich bechert und dabei Karten gespielt. Der Pfarrer hat sie angezeigt und in einer Gerichtsverhandlung haben die Bauern 1796 gesagt, sie tägen die Jassen. Sie hätten das Spiel als Söldner mit heimgebracht aus Holland.
Und das ist die erste, früheste Erwähnung vom Jassen in der Schweiz.
Das Buch, ein altes Ratsprotokoll, kann man in Schaffhausen in dieser Ausstellung zum ersten Mal öffentlich anschauen. Eine Premiere, wenn auch eine unscheinbare. Vis-à-vis von diesen Büchern hat es dann aber Highlights, die einem gerade in die Augen springen. Alternative Jasskarten mit neuen Motiven. Zum Beispiel vom bekannten Berner Grafiker Egbert Mösnang, der die Spielkartenfabrik AG Müller 1982 auf den Markt gebracht hat. Aber die haben bei den Jassern einen Sturm von der Empörung ausgelöst, sagte Daniel Grütter.
Wir haben hier die Schweizer Illustrierte ausgestellt. Jasser, sind das sind eure neuen Jasskarten. Sturm im Wasserglas. Und also da ist wirklich dann polemisch diskutiert worden.
Sein Fazit davon.
Der Jasser wird mit seinen Kartenbildern spielen, die er schon seit Jahrhunderten kennt. Und keine neuen grafischen Experimente über sich ergehen lassen.
Neben den prächtigen Spielen hat sie in der Ausstellung auch ein makabres Exemplar. Ein Atom-Jass-Spiel, das Greenpeace seinerzeit bei der AG Müller bestellt hat, zum vor der Atomenergie warnen. Bei diesem Spiel sind alle Figuren Skelett. Alles in allem ist es eine gelungene, kleine, aber sehr dichte Ausstellung, die nicht nur den Jasser etwas bringt, sondern auch allen Leuten, die an besonderen Sammlerkarten interessiert sind. Dazu gibt es zum ersten Mal einen Einblick, wie die AG Müller früher ihre Konkurrenten auf dem Markt ausspioniert hat. Das zeigen die alten Firmenbücher eindrücklich.
Christa Edlin. Die Ausstellung vom Teufelszeug bis zum Nationalvergnügen ist noch bis am 24. November offen. Wer in den letzten 15 Jahren zwischen 1998 und 2012 die Zürich wilde Rocknacht hat erleben wollte, der ist an die Manessestrasse 170 im Kreis 3 gegangen, in Rockclub Abarth. Über 1500 Konzerte und Partys haben in den letzten 15 Jahren dort stattgefunden. Viele Rockbands, die später weltberühmt worden sind, haben dort ihre ersten Schweizer Konzerte gespielt. Seit Ende letzten Jahres ist das Abarth aber zu und die beiden Gründer Christian Gremmelmeier und Oliver Zemp haben ein Buch voller Erinnerungen herausgegeben. Zu dem Anlass ist der Oliver Zemp heute Nachmittag beim Christoph Brunner zu Gast gewesen und hat mit ihm durch das Buch geblättert.
Es ist jetzt gut 4 Monate her, dass das Abarth zugegangen ist. Jetzt ist vom Abarth noch zurück das Buch, das wir jetzt da vor uns haben. Oliver Zemp, Sie haben das zusammengestellt mit Ihrem damaligen Geschäftspartner beim Abarth. Ein Buch mit Erinnerungsfotos, es hat Zeitungsausschnitte drin, die alten Flugblätter, es hat Erinnerungen von Ihnen, von Musikern drin, von Freunden vom Haus. Wie war das gewesen, für Sie, das so zusammenzustellen? So wie, wenn man nach der Ferien ein paar Fotos dort einkleben, oder ist das so richtig Vergangenheitsbewältigung gewesen?
Es ist wirklich eher Zweiteres gewesen. Es ist, egal, ob schön oder nicht schön, nochmal ein Führernehmen gewesen von allem, was passiert ist in diesen langen Jahren, in diesen wilden Jahren. Und, gewisse Sachen hat man sich dann wirklich wieder gefreut. Andere Sachen hat man, und das ist auch das Schöne am Mensch, dass man die schlechten Sachen noch gern rascher vergisst, halt gleich auch wieder müssen vorgraben und nochmal leer geschluckt und denkt, um Himmels Willen, ja, das ist auch noch gewesen. Aber alles in allem ein Jahr spannende Aufraumarbeit und für mich ein genialer Abschluss von dem Projekt.
Es ist eben der Abschluss vom Projekt Abarth. Angefangen hat es 1998, eigentlich in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, da hat es keinen Platz für einen Rockclub in Zürich. Elektronische Musik ist da bestimmend gewesen, die harten Gitarren sind verschwunden. Wieso haben Sie da mit wenig Geld und einem Rockkonzept da einsteigen wollen? Was war da der Anfang gewesen?
Es war wirklich so gewesen, dass wir halt einfach die Musik, die hip war, die in war, nicht haben wollen hören. Und dass es die Möglichkeit nicht gegeben hat. Und dann sind wir in London gewesen, sind in New York gewesen, sind dort gewesen. Und überall hat's vielleicht nicht gerade die grössten Clubs von der Stadt, aber es hat überall einen Platz gegeben, wo man hin können. Und der hat uns gefehlt in Zürich. Und weil den niemand sonst gemacht hat, haben wir gefunden, dann machen wir halt wir.
Man liest da gerade auf der ersten Seite, wo es um die Anfang geht, die Anfangsmonate waren ein harter Kampf. Wie war der Kampf gewesen?
Der war halt vor allem finanziell gesehen sehr schwierig gewesen, weil, wie angetönt, es hat im Prinzip ganz eine andere Musik gespielt. Auf der Straße sind Millionen zu Techno und House abgegangen und wir kommen da auf Geldsuche zum Banker und erzählen ihm von Nischen, wo es aber doch regelmässig die 500 Besucher soll geben für kleine Konzerte und. Wir haben nicht schon drei andere Clubs geführt gehabt, wir sind 22 gewesen. Im Nachhinein, wenn ich der Banker gewesen wäre, ich hätte vielleicht das Geld auch nicht für ihn gemacht. Aber wir haben den Club gleich machen und haben dann im Prinzip auf Schultern von gutgläubigen Baufirmen aufgebaut und haben natürlich nachher entsprechenden Druck gehabt, weil die ihr Geld haben wollen. Und bei uns ist der Club nicht gelaufen am Anfang. Und das ist die harte Zeit, wo, wenn man zurückdenkt, sich anfühlt, wie wenn das Jahre gewesen wären und auf die 15 Jahre gesehen am Schluss, aber eigentlich wirklich sehr schnell zum Glück vorbeigegangen sind. Aber ich werde sie nie mehr müssen erleben, das ist so.
Was war denn der Punkt, wo es gewendet hat, das Blatt?
Es sind verschiedene Punkte gewesen. Ich würde sagen, ein Umbau im gleichen Sommer, wo es wirklich um die Entscheidung gegangen ist, wollt man uns überhaupt oder geben wir auf? Wir haben dann aber nochmal alle Mut und Willen zusammengerauft, haben das Logo geändert, die Öffnungszeiten geändert, programmliche Änderungen gemacht, haben das Glück gehabt, zwei coole Barfrauen können reinzuziehen, die uns die ganze Gastronomie nachher umkrempelt haben. Und nachher sind im Herbst erste Tendenzen zu spüren gewesen, dass das ankommt bei den Leuten. Und im Dezember, wo dann die roten Rosen, wo ja eigentlich im Hintergrund die toten Hosen gewesen sind, für ein Überraschungskonzert auftreten sind, ist Abart in aller Munde gewesen und ab dort ist wirklich losgegangen.
1500 Konzertveranstaltungen haben da stattgefunden im Abart. Es hat hinten dran in diesem Buch, wenn man sich dann einmal durch all die schönen Bilder und Zusammenstellungen Collagen gekämpft hat, hat es am Schluss mehrere Seiten mit Listen, wo man alle Konzerte sieht, von Anfang 1998 bis zum Schluss dann, Ende letzten Jahr, wo es zugegangen ist, wo einem da Bands über den Weg laufen, wo man eigentlich nicht das Gefühl hat, dass das typische Abart-Bands wären. Sie haben erwähnt, eben die Toten Hosen haben gespielt, andere Bands, die später weltberühmt wurden, sind Franz Ferdinand haben gespielt, Gossip sind im Abart gsi, John Lennon, der Sohn von John Lennon, hat bei ihnen gespielt, oder zum Beispiel einer, den ich da rausnehmen will, der zweimal gsi ist, Muse, eine Rockband aus Großbritannien, die jetzt eine der populärsten Bands zurzeit ist. Die treten das Jahr auf von 40'000 Leuten im Stade de Suisse. Die sind noch nicht mal ausverkauft gsi, was sie im Abart gespielt haben.
Ja, das ist Wahnsinn. Und im Nachhinein gesehen redet jetzt all über das Muse-Konzert. Es ist ein fantastisches Konzert gewesen und zum damaligen Zeitpunkt ist das eine sehr hoffnungsvolle Newcomer-Band gewesen, die uns persönlich gefallen hat. Aber ja, es ist im Nachhinein gesehen natürlich fantastisch, auch dass sie dann nochmal zurückgekommen sind für ein zweites Konzert und dass dann gerade die Band ist, die jetzt heute so riesig ist, ist für die Geschichte von diesem Club natürlich fantastisch.
Ende Jahr war Schluss im Abart. Die Liegenschaft kommt weg. Es wird dort quasi Aufwertung gemacht, sagt man, von dem Seal-Gag-Quartier. Jetzt so mit ein bisschen 4 Monate Abstand für Sie, Oliver Zemp. Wie schwer war der Abschied wirklich gewesen?
Es ist ein weinendes und ein lachendes Auge gewesen, weil einerseits sind 15 Jahre Nightlife verdammt lang, verdammt hart und verdammt raubend. Und auf der anderen Seite ist es schweinetraurig, ist es vorbei und ist der Club Geschichte. Aber ich denke, es war eine Mischung gewesen. Wir sind nicht mehr 22, wir sind dann jetzt eben auch die 15 Jahre, oder seit wir angefangen haben mit dem Projekt, sind sie halt bald 16, 17 Jahre älter geworden. Das Zielpublikum ist aber irgendwo immer noch gleich alt, weil da jedes Jahr neue Leute nachkommen. Ja, man wird älter, man hat andere Interessen, man mag auch nicht mehr so. Von dem her hat es wiederum gestummen. Dass jetzt aber das einfach zu Ende gegangen ist, ist sehr schade. Das ist unbestritten. Also es ist wirklich beides.
Ihr Geschäftspartner vom Abarth, der führt mittlerweile schon wieder einen neuen Club, wo so ein das ähnliche Publikum soll ansprechen in der Stadt Zürich. Beim Letzi Park hat es einen Saal, wo ähnliche Konzerte werden stattfinden. Was machen Sie, Oliver Zemp?
Ein Haufen und nichts. Also ich gönne mir jetzt eine Auszeit nach diesen 15 wilden Jahren. Ich hätte können mir irgendein schönes Auto kaufen vom Verdienten, aber habe mich jetzt dafür entschieden, ein bisschen mehr Freizeit zu haben. Zeit für mich, Zeit für Sachen, die ich schon lange sage, werde ich dann mal machen. Dass ich das nicht bis an mein Lebensende machen werde, ist auch klar. Aber jetzt einfach mal schnell den Motor ein bisschen runterfahren und mal ein bisschen mehr Zeit für sich und Familie haben, ist definitiv nichts Schlechtes. Und sobald es mich wieder anfängt zu zwicken, kehre ich wieder zurück in die Arbeitswelt. Ob dann wieder ins Musikbusiness, lasse ich jetzt mal offen.
Sagt Oliver Zemp, einer der Gründer vom legendären Zürcher Rockclub Abarth, wo Ende letztes Jahr zugegangen ist. Mit ihm geredet hat Christoph Brunner. Das Abarth-Erinnerungsbuch ist im Salis Verlag rausgekommen. Wir wechseln von der Musik direkt zum Wetter. Dann geht ins Fluri von SRF Meteo.
Heute Nacht kommt es zum Teil kräftig regnen. Morgen Vormittag ist es dann aber schon wieder trocken und dann scheint zeitweise auch mal die Sonne. Am Nachmittag jetzt wieder mehr Wolken rum, es kann etwa mal regnen, wenn es aber regnet, dann kurz und kräftig. Es kann sogar mal ein Gewitter dabei sein. Die Temperaturen gehen in Zürich und Schaffhausen auf etwa 14 Grad rauf, auf dem Rande und auf dem Uetliberg gibt es 8 Grad.
6:03, wir schauen einmal kurz zurück auf die wichtigsten Themen. Der Zürcher Stadtrat und die beiden Fußballclubs lancieren nach dem Jahr vom Gemeinderat den Abstimmungskampf fürs neue Stadion. Auf dem Hardturm-Areal haben sie heute zu dem Zweck Fahnen aufgehängt. Aber ganz so harmonisch ist die Sache nicht. Die Polizei kritisiert gewisse Punkte am Projekt. Es hat Sicherheitsmängel und bedeutet für die Polizei mehr Aufwand. Dazu heisst es bei der Stadt, Sicherheitskonzept verhebe, aber ja, es bedeutet für die Polizei mehr Aufwand. Das Kantonsspital Winterthur soll ganz vom Kanton Zürich abgelöst und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Das hat der Regierungsrat entschieden. Der Kanton Zürich wollte so seinen Interessenskonflikt lösen, wo er seit der neuen Spitalfinanzierung drinsteckt. Aktuell ist er Betreiber, Tarifgeber und Aufsicht in einem. Die Pläne sind aber sehr umstritten. Die linken Parteien und Gewerkschaften sind entschieden dagegen. Die SP vom Kanton Zürich hat auch schon das Referendum angekündigt. Der Schaffhauser Stadtrat macht Ordnung bei den Parkgebühren in der Altstadt. Neu gilt grundsätzlich, je näher im Zentrum, desto teurer. Das neue Konzept teilt die Schaffhauser Altstadt in 4 Zonen ein. In der günstigsten zahlt man fürs Parkieren 50 Rappen, in der teuersten 2 Franken pro Stunde. Damit sind wir am Schluss vom Regionaljournal. Verantwortlich ist der Christoph Brunner. Ich bin Sabine Meyer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.